Ich bin mit knapp 13 Jahren zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Ich habe mich zu ihm bekehrt. Und so, dann startet so das geistliche Leben und entwickelt sich. Und irgendwann mal kam bei mir die Frage auf, wieso lässt Gott mich oder uns Kinder Gottes hier auf der Erde leben? Warum nimmt er uns nicht nach der Bekehrung zu sich? Wir haben wunderschöne Lieder gesungen der Anbetung und im Gebet den Herrn angebetet und wir beten ihn an durch die Gemeinschaft. Aber wisst ihr, im Himmel werden wir Gott viel besser anbeten können, oder? Ich kann nicht singen, ich habe nicht diese Gabe. Ich singe gerne mit, aber in der Kinderstunde hat man mir damals gesagt, ich sollte leiser mitsingen. Ich habe gesagt, ich singe entweder laut oder gar nicht. Aber ich weiß, im Himmel werde ich es tun können. Und da werden wir nicht nur so kurze Zeit Gott anbeten, da werden wir 24 Stunden oder immer Gott anbeten. Also warum lässt Gott mich hier auf der Erde leben? Es ist wichtig, dass wir geistlich wachsen, in der Heiligung zunehmen. Aber Hand aufs Herz, ich bin schon über 60. Es ist immer noch ein hartes Feld. Und je weiter man im geistlichen Leben fortschreitet, desto mehr entdeckt man, wie viele Marken einem anhaften. Aber wir haben die herrliche Gewissheit, dass wir einmal, Johannes schreibt, dass wenn wir Jesus sehen werden, wie er ist, wir werden in einem Augenblick, ein Augenblick ist ein Wimpernschlag, ja, werden wir verwandelt und wir werden so sein wie Jesus Christus. Also lieber heute als morgen, oder? Warum macht sich Gott so viel Mühe mit uns, lässt uns hier leben und ja, muss an uns so viel arbeiten? Welchen Sinn macht das, als Christ hier auf dieser Erde zu leben? Wozu dient Heiligung? Wozu dient Anbetung hier auf dieser Erde? Und da möchte ich eine Antwort dazu mit uns zusammen betrachten aus Matthäus Kapitel 28. Und zwar, als Jesus hier auf dieser Erde war, war er immer bemüht, dass die Jünger um ihn sind. Und wenn er sie kurz verlassen hat, weil er beten wollte, Zeit mit dem Vater gesucht hat, so eilt er wieder zu ihnen zurück, damit die Jünger um ihn sind. Nach der Auferstehung ist er ihnen immer wieder erschienen. Aber er teilt ihnen mit, dass er sich verabschieden wird und dass er vor ihnen gehen wird, weil es für sie besser ist, dass er geht. Ja? Klingt komisch, oder? Wenn ihr Gäste haben und die sagen, es ist besser, wir gehen, das heißt, die Luft ist dick. Und Jesus sagt seinen Jüngern, es ist besser, dass ich gehe, aber nicht, weil die Beziehung nicht stimmte, sondern weil er gesagt hat, dass er den Heiligen Geist in diese Welt senden wird und er sie befähigen wird für einen sehr großen Auftrag. Und darüber lesen wir Matthäus 28, ab Vers 16. Die 11 Jünger aber, lesen wir hier, gingen nach Galiläa auf den Berg, wo ihn Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Es ist wunderbar, wie unser Herr ist. Unser Herr überfordert uns nie. Wir haben oft den Eindruck, dass der Herr uns überfordert, oder? Unsere Vorgesetzten auf der Arbeit, die können uns überfordern. Manche Schüler fühlen sich von ihren Lehrern überfordert. Manche fühlen sich vielleicht in der Gemeinde von ihren Leitern überfordert. Oder mancher fühlt sich in seiner Ehe von seinem Ehepartner überfordert. Aber unser Herr überfordert uns nie. Oder fühlst du dich von deinem Herrn überfordert? Läufst du immer mit deinem schlechten Gewissen durch die Gegend? Wisst ihr, Wenn der Herr uns einen Auftrag erteilt oder ein Gebot gibt oder eine Anweisung gibt, dann sorgt er in erster Linie dafür, dass er uns dazu befähigt, diesen Auftrag zu erfüllen, dieses Gebot einzuhalten. Nun, wenn der Herr Jesus uns zur Bekehrung aufruft, dann sorgt er dafür, indem er uns die Gabe des Glaubens schenkt. Die hat Gott an jeden Menschen gegeben. Eine junge Frau, sie war kein Christ, ist zur Kinderstunde gegangen, hat so das Ganze mitbekommen, aber sie war kein Christ. Ich durfte sie und ihrem Mann trauen. Und irgendwann mal spätabends rief sie an, ob sie vorbeikommen dürfte. Sie kam und sie sagte mir, warum kann ich mich nicht bekehren? Da habe ich gesagt, wer hat dir gesagt, dass du dich nicht bekehren kannst? Lass uns mal schauen, was bedeutet Bekehrung? Ich habe sie gefragt, glaubst du an Gott und dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat? Ja, natürlich glaubte sie daran. Sie hat das gehört und ja, sie wusste das und sie hat daran geglaubt. Glaubst du, dass du eine Sünderin bist? Ja, deswegen kam sie ja. Sie war überführt. Sie wusste, dass sie eine Sünderin ist. Nun, Johannes 3,16 sagt ganz klar, dass also hat Gott die Welt geliebt, damit ein jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also du glaubst daran. Jesus Christus sagt uns durch Johannes in 1. Johannes 1,9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Glaubst du daran? Ja. Sie hat so verstanden, Bekehrung muss etwas sein, was über sie kommt, sie überwältigt und irgendwie, so wie sie das manchmal gehört hat, wie Leute das erklärt haben. Da habe ich gesagt, Gott hat für alles gesorgt. Und Apostel Paulus, lesen wir in der Apostelgeschichte immer wieder, spricht zu den schriftgelehrten Pharisäern, warum weigert ihr euch zu glauben? Menschen, die sagen, ich kann nicht an Gott glauben, müssen ehrlicherweise sagen, die weigern sich, an Gott zu glauben. Denn im Epheserbrief sagt uns klar, dass Gott uns diese Gabe des Glaubens geschenkt hat. So habe ich gesagt, dieser junge Frau, wenn du das alles glaubst, ist ganz einfach im Prinzip. Lass uns niederknien, du bekennst deine Sünden und bittest den Herrn Jesus, dass er dir die Sünden vergibt. Heute ist ja ein frohes Kind Gottes bei uns in der Gemeinde. Sie meinte, sie kann sich nicht bekehren, aber Gott hat schon alles dafür getan. Und so in vielen anderen Sachen. Manche sagen, ja, ich kann nicht lieben. Wenn du wüsstest, wie meine Arbeitskollegen sind, wenn du wüsstest, welche Familienverhältnisse bei uns sind, da ist Liebe nicht möglich. Ich sage, klar, weiß ich, dass du nicht lieben kannst, aber weißt du auch, dass Gott seine Liebe in dein Herz ausgegossen hat? Römer 5,5. Gott hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen und wir müssen seine Liebe nur wirken lassen. Und die befähigt uns zu lieben. Wir können nicht lieben, weil wir uns verweigern, die Liebe Gottes in uns wirken zu lassen. Und so ist das auch mit diesem Auftrag. Wenn ich dann immer wieder so in Gemeinden frage, was meint ihr Geschwister, können wir Jünger machen? Dann sehe ich so. Aber hier lesen wir ganz klar, dass der Jesus sagt, dass wir Jünger machen können und sollen. Nun, deswegen beginnt er hier erstmal mit dieser wunderbaren Verheißung. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So stellt sich Jesus zunächst seinen Jüngern vor. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Was bedeutet dieses Wort Macht? Ich habe mich mal so ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Exousia, so das griechische Wort, das bedeutet Macht in vielerlei Hinsichten. Macht bedeutet einerseits Potenzial. Man hat das Potenzial dazu. Aber Potenzial allein reicht ja noch nicht. Wenn wir einen starken Mann sehen, das bedeutet noch nicht, dass er viel Gutes oder viel Gescheites machen kann. Das heißt auch nicht, er hat Muckis, ja, aber was daraus wird, ist noch eine andere Geschichte. Potenzial allein reicht nicht. Das Wort Macht hier in diesem Sinne, das Jesus hier gebraucht, bedeutet auch Kompetenz. Man hat auch die Kompetenz, man hat auch die Fähigkeit, diese Macht richtig, diese Kraft kreativ, richtig, fruchtbringend einzubringen. Man hat vielleicht das Potenzial, man hat vielleicht die Kompetenz, aber man hat noch keine Vollmacht, keine juristische Vollmacht, das umzusetzen. Du kannst, hast vielleicht Geld, du kannst Häuser bauen, aber du musst erstmal eine Baugenehmigung haben, um das Haus zu bauen. Ja? Du musst diese juristische Vollmacht, Befähigung haben. Jesus spricht, dass ihm auch diese juristische Vollmacht gegeben ist. Und wer kann sicher sein, dass das gut gelingt? Macht in dem Sinne, die Jesus hier gebraucht, ist, dass es immer eine siegreiche Macht ist, eine Macht, die zum Erfolg führt. Und zwar einen andauernden Erfolg, nicht eine Momentaufnahme. Man kann das vielleicht, wenn man so will, mit einem Kampfflieger vergleichen, mit einem Kampfflugzeug, das voll ausgerüstet ist, viel Potenzial besitzt, aber es gebraucht einen Piloten, der die Kompetenz hat, dieses Flugzeug zu steuern. Und der Pilot darf nur dann aufsteigen, wenn ihm der Befehl gegeben wird, wenn er dann die Vollmacht hat, also wenn sie ihm erteilt wird. Und da muss er dafür sorgen, dass das ganze Ziel sicher eingesetzt wird. Und bei dem Herrn Jesus ist das nicht nur, dass es dann so auf einmal passiert und dann alles still und ruhig ist. Nein, bei ihm wirkt das andauernd. So stellt Jesus Christus hier sich vor seinen Jüngern. Ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und das ist dein und mein Herr, ist unser Herr. Glauben wir daran, dass unserem Herrn Jesus Christus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Wenn wir sagen ja, dann wird der Herr uns prüfen, testen, beziehungsweise uns erleben lassen, unseren Glauben an seine Vollmacht, an seine Macht. Wir sind oft so kleingläubig wie die Jünger auch, oder? Und die wunderten sich immer wieder, wer hat ihm die Macht gegeben? Wie kann dieser auch den Wellen und dem Wind und den Sturm, das haben wir ja vergangene Tage erlebt, ihr wahrscheinlich mehr als wir, welche Macht der Sturm und Wind hat. Und Jesus Christus hat mit einem Wort, er sprach zu dem Sturm, Sturm sei still, und es wurde still. So stellt sich Jesus seinen Jüngern vor. Und nun hat er den Auftrag für sie und sagt, so geht nun hin. Wir sind oft so aus Gemeinde, wir sagen auch, wir sind die Evangeliumschristengemeinde Bärenberg, Kastanienstraße 76 bis 80 in Gummersbach. Wir haben eine feste Adresse und wir laden gerne Menschen zu Gottesdiensten ein, zu anderen Veranstaltungen, soweit es coronamäßig ist jetzt wieder gut möglich. Und wir sind dankbar, dass auch durch die ganze Livestream-Geschichte Menschen zum Glauben gekommen sind und dass die Gemeinde wächst und wir viele taufen konnten, auch in dieser Corona-Zeit. Aber der Auftrag lautet nicht, ladet ein, sondern geht hin. Wir sind so eher einladende Menschen und das ist gut so. Aber der Auftrag ist für uns, hingehend zu sein. Und da habe ich gedacht, warum laden wir lieber ein, als hinzugehen? Nun, wenn wir Leute einladen, haben wir das Hausrecht und die anderen haben das Gastrecht. Die Leute, die hier kommen, zu unseren Gottesdiensten kommen, veranstalten, sind meistens wohlwollend. Das heißt, ja, gut, wir haben das erlebt in der Corona-Zeit, da kamen Menschen, die nicht unbedingt wohlwollend waren. Aber im Prinzip, wenn wir Gäste einladen, die kommen und die freuen sich über unsere Lieder, über die Gemeinschaft, über das leckere Essen. Ich war hier bei der Einweihung und Erntedankfest und die leckere Pelmeni und so weiter. Ich durfte eure Gastfreundschaft genießen. Aber wenn ich irgendwo hingehe, dann bin ich Gast. Und da kann ich auch weggeschickt werden. Es ist unbequem. Und was es damals für die Juden geheißen hat, geht hin zu allen Völkern. Die Juden durften ja zu keinen Heiden hineingehen. Wir wissen in der Apostelgeschichte, dass Petrus zu Cornelius ging, da bekam er Ärger mit den anderen Aposteln, ja, weil er zu den Heiden hineingegangen ist und mit ihnen Gemeinschaft hatte. So krass war der Auftrag für ihn, für die Jünger hinzugehen. Aber wir sollen hingehend sein. Wie soll die Gemeinde bestehen, wenn wir alle weggehen? Dann vielleicht müssen wir dann den Kontext der Bibel betrachten. Wie meint der Jesus diesen Befehl, geht hin in alle Welt? Ein Beispiel, die Gemeinde in Antiochia. Da kamen die ersten Heiden wie wir zum Glauben. Und die Gemeinde wuchs und als die Apostel das gehört haben, haben die Barnabas geschickt, der soll mal nachschauen, ob es da alles ordentlich läuft, ja, ob die nicht irgendwo abdriften, wer weiß wohin, ob das lehrmäßig alles soweit korrekt ist. Barnabas kommt und sieht, die Gemeinde blüht, er freut sich sehr und er sieht, die Arbeit ist zu viel für mich. Er sucht den Saulus, der dann Paulus geworden ist und nimmt ihn mit und die arbeiten in dieser Gemeinde. Und die Gemeinde wuchs sehr, die waren sehr einladend. Die haben Menschen in Antiochia eingeladen. Viele Menschen kamen zum Glauben. Und so lebte die Gemeinde. Die waren einladend, wachsende Gemeinde, blühende Gemeinde. Aber dann spricht der Heilige Geist zu der Gemeinde, sendet aus. Ich will, dass ihr auch hingehend seid. Bibelleser, wie viele Menschen aus dieser großen Gemeinde wollte der Heilige Geist, dass ausgesandt werden sollten? Anders zwei, ja? Die Russlanddeutschen würden sagen zwei. Die Deutschen sagen zwei oder Amerikaner auch. Zwei. Die zwei Besten, Paulus und Barnabas. Der Heilige Geist hat ihnen ganz klar gesagt, sendet die beiden aus. Aber wisst ihr, die ganze Gemeinde war hingehend. Wir lesen, die ganze Gemeinde hat für sie gebetet, hat die Hände aufgelegt. Die ganze Gemeinde hat sich mit diesem Auftrag identifiziert. Die zwei gingen, aber die Gemeinde ging mit ihnen mit. Sie haben sie unterstützt, für sie gebetet und nach der ersten Reise lesen wir, die kommen wieder zurück in die Gemeinde und berichten die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde freut sich mit. Die ganze Gemeinde ist an diesem Projekt beteiligt. Und dann irgendwann mal haben die nicht gewartet, bis der Heilige Geist wieder gesagt, so sendet jetzt wieder aus. Sondern eine Zeit später lesen wir, da gehen nicht nur zwei, sondern vier. Es gab ein bisschen Krach unter den Brüdern. Und da ging der Paulus mit Silas und Barnabas mit Markus. Da waren schon vier ausgegangen, um das Evangelium zu tragen. In diesem Sinne will der Herr auch, dass wir seinen Auftrag erfüllen, dass wir hingehen zu allen Völkern. Jesus selbst sagte, ich gehe nur zu den Schafen des Volkes Israel. Aber die Jünger sandte er aus zu allen Völkern. Und nun sagt der Herr Jesus, eigentlich müsste für unser deutsches Ohr das sehr wohlklingend sein, auch für ein russlanddeutsches Ohr. Machet zu Jüngern. Machen, machen wir ja gerne, oder? Machen, ach, das können wir, das packen wir an. Können wir Jünger machen? Wie sollen wir Jünger machen? Was bedeutet, ein Jünger zu sein? Nun, jemand sagte mal, ein Jünger ist ein Christ, der ohne Jesus nicht leben kann. Kannst du ohne Jesus leben? Kannst du dir das vorstellen, ohne Jesus zu leben? Nun, als Jesus auf der Erde war, hatte er viele Jünger, nicht nur die zwölf, er hatte noch viele andere Jünger mit dabei. Und wir lesen dann, es gibt so eine Bibelstelle, ich nenne das die Bibelstelle 666, die Zahl kommt uns bedrohlich bekannt vor. Ja. Aber Johannes 6, 66 lesen wir, als Jesus ihnen die klare Botschaft verkündigt hat, da gingen viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm. Die haben gesagt, seine Rede ist zu hart für uns. Sie haben ihn nicht mehr verstanden und sie haben Jesus verlassen. Ein Jünger ist, und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr mich auch verlassen, seine zwölf? Und da sagt Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ein Jünger ist einer, der Jesus nachfolgt, alternativlos. Einer, der sagt, ohne Jesus, ich habe keine Alternativen. So wie Petrus gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Und Johannes fügt das sofort hinzu und sagt, von diesen 12 waren aber auch nicht alle wahre Jünger. Da war Judas Iskariot, der ein Dieb war und der bei Jesus geblieben ist, weil er davon profitierte, weil er dann aus der Kasse geklaut hat, die er betreute. Ein Jünger ist jemand, der Jesus nachfolgt, alternativlos, kompromisslos und selbstlos. Ich habe das für mich so formuliert, ein Jünger ist ein Lernender, ein Schüler, ein Anhänger des Lehrers und der Lehrauffassung seines Lehrers und die Lehre seines Meisters auslebt, indem er ihm nachahmt im Alltag. Jemand, der die Lehre des Meisters belehrt, wenn wir Jünger Jesu Christi sind, so wollen wir seine Lehre kennenlernen und dass seine Lehre unser ganzes Leben bestimmt und gestaltet. Es ist nicht einfach Jünger ein Schüler. Wir wissen ja, es gibt unterschiedliche Schüler. Ja? Es gibt Schüler, die was haben von der Schule und es gibt Schüler, die ihre Zeit absitzen. Aber Jünger ist jemand, der die Lehre seines Meisters auslebt, indem er seinem Meister nachfolgt und nachahmt in seinem Alltag. Wie sollen wir Menschen zu Jüngern machen? Schlachter 51 übersetzt das, indem ihr sie tauft und lehrt alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Taufe. Indem wir Menschen taufen, machen wir sie zu Jüngern. Welche Menschen werden getauft? Heute denken viele Menschen in Deutschland, Taufe als eine Liturgie, ja, um einen Taufschein zu bekommen, um dann eventuell irgendwelche Privilegien zu haben. Nun, wie Taufe folgte, lesen wir an Apostelgeschichte 2,41. Es geht um eine Aktion und eine Reaktion. Das Evangelium wurde verkündigt und wir lesen, die aber sein Wort annahmen. Es erfolgte eine Reaktion bei den Zuhörern. Aktion war das Evangelium verkündigt, Reaktion, man hat das Wort angenommen. Und dann die Aktion, die Menschen, die das Wort aufnahmen, wurden getauft. Und da wurden an einem Tag etwa 3000 Seelen zur Gemeinde hinzugetan. Das war dann die Folge dazu. Und so, ich denke mal, auch in eurer Gemeinde ist das so, dass Menschen, die das Wort des Herrn annehmen, sich zu ihm bekehren, dass sie getauft werden und zur Gemeinde hinzugetan werden. Und so wächst die Gemeinde Jesu Christi. Die Bedeutung der Taufe. Natürlich ist das ein Sinnbild, das vielen von uns sehr gut bekannt ist. Wir freuen uns, wenn Menschen sich taufen lassen, wie die unter das Wasser getaucht werden und dann wieder aufstehen und das damit versinnbildlichen, dass sie für diese Welt gestorben sind und für den Herrn leben wollen. Und Petrus erklärt uns, Taufe ist mit einem Bild der Arche. Menschen, die in der Arche waren, sind lebend durch den Tod, durchs Wasser hindurchgegangen. Aber liebe Geschwister, Gott will sich dadurch verherrlichen, dass durch die Gemeinde nicht nur auf dieser Welt er verherrlicht wird, sondern auch in der unsichtbaren Welt. In Epheser 3, Vers 10 lesen wir, damit jetzt in Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden. Und Petrus schreibt dann, Engel versuchen hineinzuschauen in dieses Ereignis, begehren es zu sehen, das Erlösungswerk Jesu Christi. Taufe ist für uns ein Sinnbild, wir freuen uns darüber, aber die ganze Himmelswelt sieht darin die mannigfaltige Weisheit Gottes und staunt darüber, was hier geschehen ist. Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, ich bin noch hier in diesseits, aber einmal, wenn wir in die Ewigkeit sein werden, werden wir verstehen, wie auf diese Weise die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird in den himmlischen Regionen, den Fürstentümern und den Gewalten. Jünger werden Menschen, indem sie getauft werden. Und Jünger werden Menschen, indem sie gelehrt werden, alles zu halten, was Gott uns geboten hat. Und alles, was ist alles? Das alles. Ist das viel oder wenig? Ich denke viel, ja. Also ich finde es als sehr viel. Aber unser Herr ist ein wunderbarer Lehrer. Er bricht das alles wunderbar runter auf zwei. Zwei Gebote bricht er. Er sagt auf zwei. Einmal, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagt, darin sind Gesetz und Propheten. Das Alte Testament ist schon damit erschlagen sozusagen. Und im Neuen Testament hat Jesus noch das Ganze verfeinert. Wir sollen uns lieben, nicht nur wie sich selbst, sondern so, wie Christus uns geliebt hat. Also er hat das noch mehr Schmackes reingebracht. Und das macht er ja in der Gemeinde, oder? Deswegen finden Gottesdienste und andere Veranstaltungen statt. Ich habe gesehen hier Teenie-Freizeit und so weiter. Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns als Gemeinde und wir machen das, um Jünger zu machen. So dass zur Jüngerschaft gehört das gesamte Gemeindeleben. Weil manchmal denken wir so, Gemeindeleben ist das eine, Mission ist das andere. Aber Mission ohne Gemeinde ist ziellos. Jede Mission muss Gemeinde als Grundlage haben. Aber jede Gemeinde ohne Mission stirbt irgendwann mal aus. Es hat keinen Sinn, das Ganze so weiterzuführen. Und deswegen ist das wichtig, dass wir Jünger machen. Deswegen hat Jesus Christus uns hier auf dieser Erde leben lassen, damit wir Jünger machen. Bei uns in der Gemeinde bin ich zuständig für den Seniorenbereich. Wir haben über 170 Geschwister, 60 Jahre und älter. Und wir machen dann einmal im Monat Seniorengottesdienst. Und letzten Seniorengottesdienst haben wir gemacht, Senioren machen Jünger. Wir haben über das Thema gesprochen. Und ich freue mich über viele Senioren, die unterwegs sind. Unsere ältere Schwestern, die noch russisch mächtig sind. Als Gemeinde haben wir eine Wohnung in einem Gebiet, wo viele Menschen wohnen. Und die machen da Frauenabende in russischer Sprache. Und da sind schon einige dadurch zum Glauben gekommen und sind in der Gemeinde. Sie machen Jünger. Auf diese Art und Weise. Aber auch ein jeder, der in der Gemeinde, ob er in der Technik beschäftigt ist oder Reinigung hier, den Raum sauber hält und dekoriert und alles macht, er macht das, damit Jünger gemacht werden können. Wichtig ist, dass wir diese Vision haben. Ich habe mal so ein Bild gesehen, da sind drei Steinmetze, die gleiche Arbeit ausführen. Einer klopft an seinem Stein und da wird er gefragt, was er macht. Ja, er sagt, ich muss nach dieser Vorgabe diesen Stein hier bearbeiten. Da wird der Zweite, der die gleiche Arbeit ausführt, gefragt. Ja, er sagt, ich arbeite an einem Fenster. Da wird der Dritte gefragt. Er sagt, ich baue eine Kathedrale. Und ob du als Ordner hier in der Gemeinde tätig bist, als Kassierer, als Techniker oder in irgendwelchen anderen Bereichen, du machst diesen Dienst, damit Jüngerschaft praktiziert werden kann. Weil es ist eine mühsame Arbeit, oder? Wenn der Herr gesagt hätte, damit wir sie lehren sollen, damit sie alles wissen, wäre es relativ überschaubar. Aber wenn wir sie lehren sollen, zu halten, wie macht man das? Es war manchmal so bei den Kindern, wenn man dann ihnen dann Dinge erklärt, die sagen, ja Papa, ich weiß es. Ich sagte dann immer wieder, ich weiß, dass du es weißt, aber ich will, dass du es auch tust. Ja. Und jemand sagte mal, man kann die Kinder erziehen, wie man will, die machen einem es doch nach. Ja. Und wie lernt man zu halten, indem man den Menschen vorlebt? Und das immer wieder wiederholt und vorlebt. und sie an der Hand nimmt und mit ihnen zusammen das praktiziert. Das war der Auftrag. So macht man Jünger. Und dann kommt die wunderbare Verheißung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Alle Menschen mögen diesen Spruch, oder? Man sieht das manchmal so, wird gepostet oder an der Wand. Es klingt so herrlich. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Aber lass uns das im Kontext sehen. An wen oder in welchem Zusammenhang sagt Jesus das? Er bringt das in diesem Zusammenhang mit geht hin und mache zu Jünger alle Völker. Das ist nicht so eine wunderbare Verheißung für einen Abenteurer, der gerne irgendwo im Dschungel unterwegs sich befindet oder jemand, der gerne Kreuzfahrten macht, sondern Jesus sagt hier in diesem Kontext, die Verheißung ist für die, die unterwegs sind, alle Völkern zu Jüngern zu machen. Vielleicht sagst du, ich erlebe so wenig mit Gott. Irgendwie die Beziehung stimmt nicht und dann irgendwie ist Gott mir fern. Vielleicht liegt das daran, dass du nicht gehst. Und wenn du losgehst, denn der Jesus will, dass du gehst, dann gibt er diese Verheißung, dass er bei uns ist alle Tage bis an der Ende der Weltzeit. Gehen bedeutet Gebet. Gehen bedeutet geben, Unterstützung, Ermutigung, Mitleben. Und so möchte ich uns alle ermutigen, diese Zeit, die Gott uns hier gibt, fragt einfach den Herrn Jesus, wo er dich haben will in diesem Prozess des Jüngermachens. Es sind lange Prozesse mit vielen Aufgaben verbunden. Und bringe dich da ein. Wenn du da aktiv unterwegs bist, so mach dir, habe diese Vision vor deinen Augen. Ich mache das alles, um Menschen zu Jüngern Jesu Christi machen. Und da wird jede Aufgabe einen ganz anderen Glanz bekommen. Ist der Mark Twain uns so als Name bekannt, der interessante Geschichte geschrieben hat? Und da gibt es eine Geschichte der Anstreicher. Da geht es um einen Jungen, der ja eine Strafe bekommen hat, an einem Sonntagmorgen den Zaun anstreichen zu müssen, anstatt jetzt irgendwo mit anderen Freunden zu spielen. Und er dachte so, wenn ich jetzt diesen Zaun anstreichen werde und alle mich sehen werden, dass ich, etwas ausgeheckt habe und das zur Strafe mache. Aber er musste diese Aufgabe erledigen, da macht er sich an der Arbeit. Und dann hat er sich überlegt und er nahm den Pinsel und die Farbe. Mark Twain beschreibt das so wunderbar und da macht er ein paar Pinselstriche, geht ein paar Schritte zurück, schaut sich das an und da kommen die Jungs vorbei, seine Freunde, fragen, was machst du hier? Er antwortet nicht, wieder ein paar Pinselstriche und geht zurück. Musst du hier anstreichen? Er sagt, wer spricht hier von anstreichen? Ja, ich muss hier diesen Zaun verschönern. Ja. Und dann irgendwann mal will jeder das mitmachen, weil er das als etwas Besonderes gesehen hat. Und er hat dann ihnen erlaubt, dann ein Stück Zaun anzustreichen und die mussten dafür ihre Schätze ihm übergeben. Und dann machte er ihm Bescheid und am Ende des Tages war der Zaun zweimal angestrichen und er hatte die Taschen voll. Das, was für einen vielleicht eine Strafe, eine Arbeit ist, war sein Resümee, hat dieser Junge es geschafft, so als etwas Besonderes darzustellen. Es gibt Menschen, die für die Besteigung von Mount Everest Tausende von Euros oder Dollars bezahlen, damit sie aufsteigen können. Und es gibt die Sherpas, die auch mit aufsteigen, die dafür bezahlt werden, dass sie aufsteigen. Nur mal so eine kurze Parallele. Wenn wir dem Herrn dienen, ist das für uns eine Last oder eine Lust oder eine Freude? Und das ist alles eine Frage der Vision. Und die Vision hat uns der Herr in seinem Wort gegeben. Möge er uns ermutigen und stärken, dem Herrn nachzufolgen und zu dienen. Amen.